RD Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Zwei Tage lang und habe zugehört, wie sie das Album produziert haben. Und da bearbeiteten sie gerade immer den Song, den Jimmy Page aufgenommen hatte. Und ich hörte dann also Jimmy Page Gitarre im Beatles-Studio, wo die Beatles aufgenommen
haben. Peter, echt, das
also
ist unglaublich.
Einer meiner größten Erlebnisse war das, wirklich.
Das ist natürlich Musik von Led Zeppelin und das ist heute unser Thema mit viel Musik und mit Peter Urban. Hi.
Hallo, Oke.
Ja, das ist ein Thema, da haben wir beide ja auch uns viel vorbereitet und auch Lust dazu gehabt, das zu machen, aber das ist ein großes Thema. Led Zeppelin, eine der erfolgreichsten, aber auch wichtigsten, man möchte sagen größten Bands Ende der 60er, der 70er Jahre, eine dominierende Band, eine maßgebliche Band. Bevor wir gleich noch zu Details kommen und ja genau in die Bandgeschichte kommen, wann sind die dir zum ersten Mal untergekommen, weißt du es noch?
Gleich am Anfang, als die gegründet wurden. Ich las davon in Musikzeitschriften. Ich war oft in England damals und dann gab es die ersten Auftritte, erst als New Yardbirds und dann als Led Zeppelin, erschien gleich das erste Album und dann seitdem habe ich davon gehört oder das auch gehört.
Man konnte sie wahrscheinlich gesehen. Auch gar nicht übersehen oder überhören. Irgendwie dafür waren sie dann zu stark, ja. Mhm. Okay, wir machen natürlich das so ausführlich, wie das irgendwie geht hier bei Urban Pop und deswegen machen wir aus der reinen Bandgeschichte Led Zeppelin zwei Teile
genau.
Des Podcasts. Das geht auch gar nicht anders. Mal gucken, wo wir landen. Es sind ja 8 eigentliche Alben, dann gibt es noch ein Zusatzalbum. Das wollen wir mal so in der Mitte irgendwie versuchen, mal sehen, ob das hinkommt so. Und dann, das kündige ich jetzt schon mal an, machen wir aber eine weitere Folge, also eine dritte, wenn man so will, über dann Soloprojekte Page und Plant, da gibt es ja auch diverse und sehr unterschiedliche Sachen.
Also ja, und wie viele Soloalben hat Robert Plant gemacht? Unendlich, unfassbar. Und dann auch noch dieses Doppelprojekt, ne, Page Plant. Also gibt es genug für eine Folge. Mal sehen, ob das geht.
Das geht ganz
okay,
genau.
Dann fangen wir an mit Led Zeppelin.
Wir fangen an mit Led Zeppelin, genau. Bandgeschichte, die Gründungsgeschichte ist eigentlich, ja, also davor liegt ja schon eine Menge, weil diese Menschen waren, diese 4 Musiker waren ja keine unbeschriebenen Blätter. Da kann man eigentlich nicht anders als erstmal auf Jimmy Page zu gucken, der ja eine ganz erstaunliche Geschichte oder einen Werdegang geradezu schon vorher hatte, nämlich er war ein sehr bekannter Gitarrist einfach davor schon.
Ja, also die Band ist eigentlich ein Projekt von Jimmy Page. Das ist seine Idee. Er hat sich die Leute gesucht und so. Insofern war er immer die leitende Person dieser Band und obwohl es eigentlich ein Quartett ist von gleichberechtigten Musikern. Geboren ist er schon 44, also der ist jetzt schon 80, ne?
Hat er 80 geworden, ich glaube im Januar hat er Geburtstag.
Genau, und ist aufgewachsen in West-London, aber sind dann aufs Land gezogen und wie alle außer einem Led Zeppelin-Mitglied Schulabbrecher, also so mit 15, 16 O-Levels gemacht, kurz ein paar und dann aber nicht mehr weiter auf die Schule gegangen und hat dann irgendwelche Jobs gemacht, hat als Gitarrist gearbeitet, schon als 13, 14-Jähriger, hat dann auch schon bei Alexis Corner und diesen Blues-Clubs im Marquis mal mitgespielt, da war er dann eine Zeit lang Kunststudent. In der Zeit hat er aber auch weiter Gitarre gespielt und ist also schon aufgefallen als Gitarrist und ist dann irgendwie an jemanden geraten, der Platten produzierte, der fand den gut, hat gesagt, ja komm mal mit, du kannst da drauf spielen. Und das waren Produzenten von sehr erfolgreichen Bands. Und da wurde Jimmy Standard-Studio-Gitarrist. Und es ist unendlich, wo der mitgespielt hat. Also Kinks-Nummern, der war der Lieblingsgitarrist des Produzenten Shel Talmy, der The Who und die Kinks produziert hat. Und auch für die Who hat er Aufnahmen gemacht, was Pete Townsend nicht so richtig klasse fand.
Das kann man sich vorstellen, ja.
Das fand er nicht so richtig gut. Aber Kinks, wie gesagt, und dann alles, was es überhaupt nur gab für den Produzenten Mickey Most. Er hat für Marian Faithfuls As Tears Go By gespielt, die Gitarren. Jonathan King, Nashville Teens, Stones. Bei Stones Nummern hat er gespielt.
Eigentlich denkt man auch nicht.
Die haben doch auch einen Gitarristen.
Dass die Hilfe braucht, denkt man irgendwie nicht, ja. Okay.
Und Van Morrison und Them und Shirley Bassey's Goldfinger. Die Gitarre darauf ist Jimmy Page und Petula Clark Downtown. Also,
es ja, aber das ist ja ein Mann für alle Fälle offenbar gewesen. Also, Gitarrenstile aller Couleur konnte der offenbar so liefern.
Und da war der 18, 19. 64, da war er gerade mal knapp 20. Da spielte er auf der Filmmusik von A Hard Day's Night. Also, was man im Film so als Musik hört. Und mit 21 wurde er von Andrew Luke Oldham engagiert als Hausproduzent für die neue Plattenfirma der Stones und von Oldham Immediate Records. Und die produzierten Leute wie Chris Farlow, wie John Mayall, Nico auch, ne? Okay. Und so weiter. Und da spielte er auf den Platten als Hausproduzent überall Gitarre und war auch für die Produktion verantwortlich. In einem Alter von 21 Jahren Donovan, auf großen Donovan-Hits gespielt, Sunshine Superman, selbst Engelbert Humperdinck's Release Me. Aber dann später auch Al Stewart oder Joe Cocker's Debütalbum With a Little Help from My Friends. Gitarre, Jimmy Page.
Okay, das ist ja auch, da ist ja ein ganz, ich meine, das ist sowieso sehr eindrucksvoll, aber das ist ja eine ganz prägende Gitarre auch.
Den Namen habe ich mal in einer Musikzeitschrift gelesen, aber diese Leute, die tauchen ja nicht auf, die sind auf den Covern nicht abgedruckt irgendwie, Gitarre so und so. Heutzutage ist man da genauer, das war früher nicht so. Also das erfuhr man eigentlich erst nachher, nachdem praktisch die Yardbirds ins Spiel kamen. Erst fing er als Bassist bei den Yardbirds an.
Als Jeff Beck da Gitarrist
Jeff
war.
Jeff wurde Gitarrist und dann haben sie aber hingekriegt, dass der Rhythmusgitarrist Chris Dreger, der musste den Bass übernehmen und Jimmy konnte Gitarre spielen und dann haben sie sehr viel Doppelgitarren mit Jeff Beck gespielt, waren auch gute Freunde und als Beck dann, der ein schwieriger Charakter ist, vom Rest der Band, sagen wir mal, ausgesondert wurde oder er sagte dann selbst, ich will gehen, dann war Jimmy Page schon ziemlich unglücklich, weil musikalisch war diese Version von Jimmy Page und Beck an den Gitarren großartig. Die kann man übrigens mal sehen, wenn man Blow Up kennt, den Film von
Antonioni.
Antonioni. Da gibt es ja diese Szene in einem Londoner Club, wo sie A Train Kept a Rolling spielen, so eine alte Blues-Nummer, einen richtig deftig knalligen Sound. Das sind die beiden da auf der Bühne. Und das muss eine klasse Band gewesen sein, aber nur eine kurze Zeit, die Yardbirds, die ja sehr unterschätzt sind für die Entwicklung der Musik, auch von Led Zeppelin, sind die extrem wichtig, weil sie sehr experimentell waren. Sie haben Sachen ausprobiert, Balladen mit gregorianischen Klängen wie Still I'm Sad oder Over Under Sideways Down. Jedenfalls eine tolle Band.
War natürlich auch eine erstaunliche Geschichte, dass dass die Yardbirds eben erst Clapton haben, dann Jeff Beck und dann Jimmy Page.
Genau.
Das ist ja wie so ein Staffellauf geradezu. Also ganz erstaunliche Geschichte auch für den britischen Bluesrock, muss man ja sagen, was für eine Band.
Und Yardbirds mussten also sich dann neu firmieren, dann wurde Jimmy Page der einzige Gitarrist, aber der Erfolg blieb irgendwie aus. Sie nahmen ein Album auf, das überhaupt nicht verkaufte und dann brach die Band so langsam auseinander. Der Sänger Keith Relf, auch ein schwieriger Charakter und der Schlagzeuger McCarthy, die stiegen aus und dann blieb nicht viel über. Jimmy Page durfte dann den Namen übernehmen, aber nicht den richtigen Yardbirds-Namen. Da beschwerten sich die alten Mitglieder. Er musste erst die New Yardbirds nennen und sollte dann noch einige Termine wahrnehmen. Es stand eine Skandinavien-Tournee an, die war vertraglich vereinbart und er wollte nun mit den New Yardbirds dahin fahren. Er suchte einen Sänger erstmal. Also er wollte eigentlich so einen souligen Sänger. Und dann kam ihm Terry Reid ins Auge, den fand er ganz großartig, einer der besten englischen Sänger, der mit einer Band Peter Jay and the Jaywalkers spielte. Und ich habe die persönlich das war 67 im Tiles in so einem Club in Oxford Street gesehen.
Okay, cool.
Und Terry Reid, grandioser Sänger, der dann als Solist von dem Produzenten Mickey Most, der auch Jimmy Page viel beschäftigte, engagiert wurde, hatte einen Solo-Vertrag da. Also der wollte und konnte nicht Mitglied der Band von Jimmy.
Also er hatte natürlich auch die Aussicht auf eine Solo-Karriere. Genau. War wahrscheinlich auch attraktiv.
Ja, das klang immer attraktiver, aber hätte er es gewusst,
ja, gut, was
denn, wo ist Terry Reid jetzt?
Ja, das ist er gilt als der Mann, der den Job ausgeschlagen hat. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Ne?
Ja, aber die Wahl fiel dann irgendwie. Terry sagte, du, da gibt es einen Jungen in Birmingham, den habe ich schon mal gesehen und so, frag den doch mal. Und das war Robert Plant. Plant hatte schon als Teenager hatte er schon in London auf Besuchen in Clubs gespielt, auch wo Alexis Corner, also als Blues-Schauter und Mundharmonikaspieler, hatte er immer mitgespielt oder war mit seinen eigenen Bands aufgetreten. Eine hieß The Band of Joy. Und dann, als Jimmy Page ihn kontaktierte, spielte er mit einer Band namens Hobble Twitch oder so ähnlich. Ganz komisches Hippie-Zeugs. Und er spielte eine Nummer, er sang eine Nummer von Jefferson Airplane, Somebody to Love. Und das muss so überzeugend gewesen sein, dass Jimmy Page sofort wusste, der Typ ist das. Das ist unglaublich. Und da bot ihm dann das an. Und da war natürlich Plant erstmal so ein bisschen, ja, Sänger der New Yardbirds, okay, ja.
Ich glaube, dieses Hobble Twitch oder wie diese Band hieß, ich glaube, das ist eine Tolkien-Anspielung.
Ja,
da
natürlich.
Das ist eine Figur sein, die aus dieser Ecke kommt.
Logisch. Also irgendwie. Und das hat ja Plant später auch sehr beschäftigt, der Kontakt zu Tolkien und dem der Mittelerde und diesen ganzen Images. Und ja, aber er hat es dann haben die beiden sich getroffen. Der Page hatte ein Bootshaus an der Themse in Pangbourne. Ich habe in der Ecke gewohnt, 5 Kilometer weiter in Wallingford. Und Pangbourne, da wohnte Jimmy in diesem Bootshaus und hat er den eingeladen, den Plant. Und dann haben sie dann gespielt und Platten gehört. Und dann war schon klar, die beiden bleiben zusammen. Das ist so die Basis. Dieser verstanden sich gleich großartig. Ein Song, den der Jimmy Page als Testsong rausgesucht hatte, war ein Song, den John Baez auf einem Live-Album gesungen hatte. Baby, I'm gonna leave you. Und der ist auf dem ersten Album auch von Led Zeppelin dann drauf. Das funktionierte anscheinend blendend.
Aber das kann man sich denn, also wie das sich wandelt, Lied ist ja doch sehr erstaunlich. Ja. Aber es hat nichts mehr von Joan Baez.
Ich erkenne es eigentlich nicht wieder, wenn ich die beiden Versionen, obwohl Joan da sehr laut und hoch singt, also nicht so leise zart wie sonst. Baby, 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 I'm gonna leave. I said, baby, you know I'm gonna leave you. Ja, jedenfalls brauchten sie ja noch zwei andere Musiker.
Genau, und es gab ja offenbar einen Kontakt von Jimmy Page aus seiner Studiozeit zu einem Mann, der, ich glaube, er heißt gar nicht John Paul Jones, er hat einen anderen Namen, den ich aber leider gar nicht...
John Baldwin heißt er,
okay.
Weil sein Vater ist Joe Baldwin, ein Big Band Arrangeur, ein Big Band Leiter, der ständig auf Tournee war. Deswegen musste der Junge, der sich dann später John Paul Jones nannte, übrigens ein Vorschlag seines Freundes Andrew Luke Oldham, auch hier wieder eine Verbindung, der sagte, nenn dich doch John Paul Jones. Vielleicht Jean-Paul Sartre, ich weiß nicht, was der Grund war. Jedenfalls nannte,
okay.
Und jedenfalls dieser John musste aufs Internat und ist aber der einzige von Led Zeppelin, der richtig die Schule beendet hat, dann Musik studiert hat, eine richtig, richtig formale, förmliche Ausbildung hat im Christ's College und der dann anfing als Musiker und Arrangeur zu arbeiten, eben auch in den Studios, in denen Jimmy Page tätig war. Also die haben nachher gesagt, die wissen gar nicht, manchmal 10 Sessions am Tag. Die wussten nicht, worauf sie überhaupt gespielt hatten. Es war eins, also sie waren ständig. Also
das sind so Sachen, die man eigentlich kaum glauben kann. Wenn man sagt, das habe ich auch mehrfach gelesen, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, wo Jimmy Page oder ob wo beide alles drauf sind. Also man kann es raushören, aber sie wissen es beide nicht mehr.
Nee, ist ja klar, aber es wurde auch nicht so buchgeführt. Und außerdem, wenn man ins Studio geht, ja, nimm mal die Nummer mit Herman's Hermits auf, dann weißt du ja gar nicht, wie die heißt, wenn das Stück erscheint und wann es erscheint. Und der John Paul Jones hat dann zum Beispiel als Arrangeur, Keyboarder und Gitarrist gespielt für Jeff Beck, für Herman's Hermits, für Donovan, Hurdy Gurdy Man, Mellow Yellow. Just a mad about a 14. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow. Kennen wir ja nun auch alles. Cat Stevens, Matthew and Son. Und für die Stones zum Beispiel hat er Geigen. Streicher-Arrangements geschrieben für das Album Her Satanic, Their Satanic Majesty's Request, zum Beispiel auf She's a Rainbow. Wunderbare Geigen von John Paul Jones arrangiert. Also, die kannten sich. Der hatte aber auch keine Lust mehr auf diesen Stress, die Hektik des Studiomusikers. Genauso wie Jimmy Page, der einfach leer war. Der wollte mal was Eigenes, anderes machen und fragte dann Jimmy, ja, wenn du mal was Neues machst, dann sag mir doch Bescheid, ich mach gerne mit. Und er wurde dann Bassist, obwohl er ja eigentlich, das beschränkt ja seine Fähigkeiten, Bassist der Band.
Aber das hat er sich ja dann nachher wieder ein bisschen zurückgeholt.
Genau, irgendwie. Er hat sich ja dann ein bisschen mehr geholt. Und dann fehlte noch der vierte. Und da kannte nun Robert Plant, einen Schlagzeuger aus seiner Band of Joy, auch aus der Ecke. Der Plant kam aus West Bromwich, Birmingham. Und der Schlagzeuger John Bonham kam aus Redditch in Worcestershire und auch in Midlands. Und ja, der wurde gefragt, der war aber auch schon sehr, sehr, der sollte zum Beispiel, hatte Jobangebote von Chris Farlow und von Joe Cocker. Also der war schon, die Leute wussten schon, oh, der ist gut. Und dann hörte er sich das an und als Jimmy Page und Peter Grant, der später Manager werden sollte von Led Zeppelin, den hörten, dann waren sie sofort überzeugt, der Mann, der muss es sein. Denn eigentlich wollte der Jimmy Page den Schlagzeuger von Procol Harum bekommen, aber den bekam er nicht und dann war er glücklich mit diesem Jungen. Und der musste aber erstmal überzeugt werden und ich glaube, Peter Grant hat gesagt, er hätte 40 Telegramme geschickt und als sie ihn dann nicht erreichten, haben sie den Pub angesprochen, wo der John immer gerne einen trank. Da haben sie den Pub-Wirt involviert und der hat dem dann gesagt, hör mal zu, melde dich mal bei dem, die wollen unbedingt und so. So kam es dann irgendwie zusammen.
Sie wussten, wie sie das zu machen haben. Genau. Wir kommen gleich nochmal zur Figur von Peter Grant. Das ist ja auch eine ganz skurrile und ganz entscheidende Figur für diese Band. Aber dann waren die alle vier zusammen und ich habe jetzt auch, es gibt ja mehrfach, dieses erste Treffen ist offenbar auch immer wieder gern erzählt worden von allen Vieren oder von dreien. Jetzt ist ja John Bonham leider verstorben. Aber das muss ein wichtiger Moment gewesen sein, wo die eben auch zusammen gejammt haben,
vermutlich. Ja, das war in so einem Keller in der Gerrard Street in Soho. Übrigens, Jimmy Page wurde kürzlich zum 50. Jubiläum der Band nach Soho geschickt. Er sollte diesen Kellerclub suchen, er hat es nicht gefunden. Also. Das sieht ja alles doch ein bisschen ähnlich aus. Und es heute sieht es anders aus. Aber jedenfalls, da fand das statt. Aber eins wollte ich noch zur Biografie von Robert Plant
sagen. Ja, wichtig. Mhm.
Denn die anderen kamen so aus Working-Class-Vergangenheiten, aber auch Robert Plant war Schulabbrecher, aber sein Vater war Bauingenieur. Und seine Mutter, das finde ich persönlich sehr wichtig, heißt Annie Celia Kane ursprünglich, irischer Herkunft, aber eine Roma.
Ich habe gehört, dass er, weil er natürlich dann wie keinen Job hatte, dass er ganz viel im Straßenbau gearbeitet hat.
Ja,
hat also richtig hart geschuftet hat, also ganz übel.
Ist ja auch ein großer, kräftiger Mann und hat also musste Geld verdienen dann auch, ja.
Also jetzt haben wir hier aber vier Charaktere, die alle eine starke eigene Persönlichkeit haben. Und das, also das geht in Bands, das haben wir jetzt ja auch öfter schon am Pop erzählt, das geht auch oft gerne mal schief. Aber diese vier, bei allem, was es da womöglich auch gegeben hat, waren sich doch für die Band immer recht einig. Das finde ich eine ganz erstaunliche Geschichte, wie die so zusammen, sich so zusammengefügt haben, musikalisch, aber auch persönlich.
Das liegt aber auch daran, dass hier es eine Leitfigur gab. Also Jimmy Page hatte sich schon genau überlegt, einen Plan gemacht. Was für Musik will ich? Ich will traditionelle Bluesquellen nehmen, aber sie anders spielen. Sie exzessiver, wilder. Ich will sie neu arrangieren. Ich will harte Töne haben. Ich will auch akustische Töne haben. Denn Folksongs spielten auch schon immer eine Rolle. Also insofern gab es hier jemanden, der schon einen festen Plan hatte und praktisch auch der Director war. Und der sich die Leute gesucht hat. Und dann kam natürlich diese Kombination Page und Plant, war einfach genial. Denn der Plant hat ja die Fähigkeit, so dynamisch zu singen, von tiefen, leisen Tönen bis hohen, ganz schrillen Lauten, der unheimlich spontan sein kann, der improvisieren kann. Das können viele Sänger ja gar nicht. Irgendwie ganz frei, das können Jazzsänger, aber Rocksänger, außer sagen wir mal Jagger, kann auch gut improvisieren, aber wie Plant das macht, mit Schreien, mit komischen Sachen, wo du denkst, ey, das ist ein neues Instrument. Denn der Plant benutzte seine Stimme wirklich als Instrument. I can't quit you, babe. So I'm gonna put you down for a while. I guess I got to put you down for a while.
Erzähl mal kurz oder schilder mal bitte, wie die dann mit ihrem ersten Album, das heißt Led Zeppelin.
Mhm.
Ich glaube, es heißt gar nicht Led Zeppelin 1, es wird nur so genannt, es heißt aber Led Zeppelin.
Das heißt Led Zeppelin.
Genau.
Ja.
Wie die damals in der Landschaft der Rockmusik auftauchten. Also, ich will einmal noch mal kurz vorher sagen, wie der Name entstanden ist. Auch eine schöne Geschichte, finde ich.
Ja.
Weil das offenbar, also es lebt ja ein bisschen von dem Gegensatz von Led, also Blei und Zeppelin, also wie ein bisschen wie Iron Butterfly oder so ähnlich, ne?
Ja. Aber das Lustige ist daran, 66 gab es mal eine Session, wo Jeff Beck Bolero aufnahm. Das berühmte Stück, das später auf seinem ersten Album auch drauf war, das auch ein Single-Hit wurde. Und diese Session fand statt mit Jimmy Page, mit Beck, mit John Paul Jones war da auch dabei und John Entwistle und Keith Moon.
Ah, von The Who.
Von The Who. Und dann kamen sie so ins Quatschen, das war so schön. Dann haben sie eine Supergruppe geplant. Das war ja damals also auch mal angesagt, ja, Supergroup. Und dann hat irgendwie lustigerweise Keith Moon gesagt, also naja, die wird vielleicht so erfolgreich sein wie ein bleierner Ballon, Lead Balloon, wird wahrscheinlich absacken und gleich auf der Erde wieder verschwinden. Und dann hat John Entwistle gesagt, nee, lieber wie so ein Lead Zeppelin. Nur Lead wird ja, das Blei wird mit L-E-A-D geschrieben. Und das hat dann Peter Grant, der Manager, verändert in LED Zeppelin, weil er sagte, LEAD, Blei, LED, sieht geschrieben aus wie Lead führen. Und im Ausland, er dachte schon ans Ausland, im Ausland sagen die dann vielleicht immer Lead Zeppelin, wenn wir das LAD lassen. Also hat er das A rausgenommen. Jetzt bedeutet das Wort Led Zeppelin eigentlich gar nichts mehr. Aber man weiß, es kommt vom Blei. Aber es heißt Led Zeppelin. Daher kommt der Name.
Okay. Und so das ist die Geschichte. Eigentlich aus dem Gag heraus von, ja, aus dieser, genau, Session. Okay. Und, aber ist ja super, fällt, wurde ja übrigens nicht, das ist ja klar.
Ja, mir fällt nochmal ein wunderbarer Satz ein, weil auch John Bonham war ein Typ, der, sagen wir mal, auf der Schule reichlich Probleme hatte. Sein Schuldirektor hat mal gesagt dann damals, ey, entweder wird der Müllmann oder Millionär. Das zweite wurde dann was.
Genau, darüber müssen wir unbedingt nochmal reden. Also jetzt, du hast ja schon gerade beschrieben, wie auch Plant singt und was Jimmy Page mit der Gitarre macht. Und über John Paul Jones haben wir auch schon gesprochen. John Bonham, der fällt ja übers Schlagzeug her, möchte ich sagen. Der spielt ja wahnsinnig kräftig. Er spielt sehr körperlich. Es ist wirklich wie ein Ausbruch. Und das ist nicht so, dass man denkt, na, der ballert da irgendwie drauf, sondern der weiß ja genau, was er tut dabei. Mhm. Da haben wir aber in dieser Phase ja mehrere Schlagzeuger, die sehr, sagen wir mal, auffällig sind. Also wir haben Ginger Baker und wir haben Keith Moon und wir haben John Bonham zum Beispiel. Die sich ja doch sehr unterscheiden, aber trotzdem.
Total, weil zum Beispiel der Ginger Baker war ein Jazz-Drummer, der dann im Rock-Trio spielte. Aber Keith Moon war einfach wild. Der interpretierte das Schlagzeug, die Songs mit dem Schlagzeug. Aber bei Bonham ist der Unterschied, der gab die Basis, so eine Art Rückgrat, der Bauch einer Band. Wenn der reinschlug, dann konnten die anderen sich da wirklich draufsetzen. Und das ist seine große, große Stärke. Also unheimlich fester, harter, aber manchmal auch sensibler Groove. In der Entwicklung vieler Songs spielte er eine Rolle, weil es gibt etliche Songs, die nur Jimmy Page und Plant zusammen oder Page alleine geschrieben haben, aber viele sind auch vom Quartett geschrieben. Das heißt, sie sind in Grooves, in Sessions entwickelt worden im Studio und oft ist improvisiert worden. Also Led Zeppelin war auch eine Band, die immer noch live immer improvisiert hat. Da war kein Auftritt zweimal identisch. Nichts, was bei anderen Bands ja, wo ist, da kannst du ja die Uhr nachstellen. Das ist ja genau dasselbe immer. Und das, also die könnten zum Beispiel nie mit modernen Klicks arbeiten oder Backing-Tapes oder Tracks, wo du genau dich dran halten musst, ne, wo du nicht improvisieren kannst. So. Aber die haben einfach frei gearbeitet.
Also ich habe jetzt noch ein Interview mir angeguckt mit Robert Plant, ich glaube vor einigen Jahren, 3-4 Jahren, mit Dan Rather, glaube ich, dem berühmten amerikanischen Fernsehmoderator, und sagte, auf welche Sachen, worüber freut er sich wirklich bei der Karriere? Bei einem Erfolg sagte er, ich freue mich, dass wir so frei arbeiten konnten.
Genau. Also
es gab natürlich schon mit Peter Grant auch jemand, der sich ums Business gekümmert hat, aber künstlerisch waren wir wirklich frei.
Ja, und da kommt Peter Grant auch ins Spiel, weil der ist nun ein Typ gewesen, der war ein Partner von Mickey Most, diesem Plattenproduzenten, und die Geschichte von den beiden in einem Café.
Tour Ice Coffee Bar. Das ist die berühmte Tour Ice Coffee Bar.
Ja, berühmte. Da war der Dorman, also war Türsteher der Peter Grant, und Mickey Most war Kellner. Die kannten sich und gingen dann ins Musikbusiness. Der eine als Erfolgsproduzent, der andere als so eine Art Manager. Und irgendwann hat er den Vertrag der New Yardbirds übernommen. Wie, weiß man nicht so. Also, ob er den abgekauft hat oder jedenfalls war er zuständig für die New Yardbirds und sagte, ja, Jimmy, du brauchst jetzt eine neue Band, wir haben Termine in Skandinavien. Aber Jimmy sagte, endlich bekamen wir mal Geld, weil der Peter Grant war verlässlich. So, und dann merkten sie aber in Skandinavien, das ist fantastisch. Schon mit diesem Quartett sind sie da aufgetreten in Dänemark, in Glaxne heißt der Ort, glaube ich. Ein kleiner oder Glatz, ich habe den Namen vergessen. Jedenfalls ein kleiner Ort in Dänemark war der erste Auftritt von Led Zeppelin unter dem Namen New Yardbirds. Und als sie nach England wiederkamen, dann haben sie gesagt, komm, wir vergessen mal den Namen. Das ist ein doofer Name, New Yardbirds. Und da kamen sie dem auf, nun auch zu Led Zeppelin. Und dann wurde eben Grant der Manager auch dieser neuen Band. Und Jimmy Page hatte alles schon geplant. Er hatte ein Plattenstudio gemietet und er hat die erste Vorproduktion bezahlt. Sie sind nicht zu einer Plattenfirma gegangen, haben gesagt, gib uns mal einen Vorschuss, wir produzieren. Nein, sie haben erstmal fertig produziert, wie so eine Independent-Produktion. Und das haben Grant und Jimmy Page zusammen durchgeführt. Und das ist eben auch das Geheimnis. Daher auch die Freiheit. Weil dann, als das Album fertig war, das dauerte nur 3 Wochen, hat nicht so viel gekostet. 1.400 Pfund, das sind 14.000, 15.000 Mark gewesen damals. Also sehr, sehr wenig in den Olympic Studios. Dann war das Album fertig und dann konnte Grant mit Jimmy Page nach New York fahren und sie dachten gleich, wenn, dann gehen wir international zu einer großen Firma. Und sie gingen zu Atlantic Records und der großen Firma für R&B, Soul und andere Dinge und redeten mit Ahmet Ertegun und mit dem dritten Chef Jerry Wexler. Zu dem fuhren sie nach Florida und spielten ihm das vor. Und das ist der Produzent von Aretha Franklin und solchen Leuten. Aber der hatte ein Ohr, der wusste, das ist was Besonderes. Das ist wirklich was anderes, obwohl es natürlich laut, krachig war und wild. Und er sagte, die Band ist super. Und die bekamen dann schon einen Vertrag von, einen Vorschuss von $200.000. Das waren damals 800.000 D-Mark für das erste, ein Debütalbum einer unbekannten Band. Das ist unglaublich, wirklich. Also
allerdings,
ein sehr guter Deal.
Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love.
Das war das Komische. Sie veröffentlichten dann Atlantic ein Pressestatement, wo sie sagten, ja, wir haben hier 4 Musiker aus England, erfahrene Musiker, aber eine unbekannte Band, die in die Fußstapfen von Cream und Jimi Hendrix treten werden. Als Mitteilung. So, die haben wir jetzt unter Vertrag genommen. Das klang so ein bisschen großkotzig und schwülstig. Und das hat die Presse in England und auch in den USA, Rolling Stone, aber besonders in England, sehr eigene Musikpresse, New Musical Express und Melody Maker, die sagten, ey, was ist das denn?
Das wäre echt eine steile Behauptung.
Erstmal, ne, das ist erstmal ein Hype, das ist doch Blödsinn und so weiter. Und dann noch ein Riesenvertrag, da wurde auch noch geprotzt mit der Summe. Und dann bekamen die gleich vom Anfang an Gegenwind von der englischen Presse. Es ist wirklich seltsam. Man weiß nicht, und das hat angedauert, die nächsten Alben über bekamen Led Zeppelin immer schlechte Kritiken von der Presse. Es liegt vielleicht daran, weil die Presse oft gerne selbst Sachen erfindet. Also sagen wir mal hoch pusht.
Also und entdeckt wahrscheinlich.
Entdeckt, ja, wir müssen was entdecken und fördern das und so. Mhm. Aber bei Led Zeppelin war es anders. Da ging das über eine amerikanische Plattenfirma. Und ja, so Hilfe von der Presse gab es nicht, aber es war egal, das Album kam raus und war ein Bombenerfolg, weil die Leute, das Publikum, mochte es. Es war einfach eindrucksvoll. Ah.
Und das erste Album ist immer noch sehr, sehr eindrucksvoll. Also ja, man hat immer noch das Gefühl, die haben unglaublich, na, wie soll ich das mal sagen? Die haben eine unglaubliche Konzentration, die sind stark, die sind aber nie ausrechenbar. Man denkt nicht so bei der Hälfte des Songs, okay, ich weiß jetzt, wie das Ding weitergeht. Ja. Da ist immer eine Überraschung drin, die sind sich aber sehr einig. Vor allem ist aber diese Entschlossenheit, mit der die spielen, die ist echt eindrucksvoll, finde ich.
Und ja, es war auch... auch ne, wie die Freunde so zusammenkamen. Der Toningenieur war Glyn Jones, später großer Produzent auch der Stones und anderer. Das war ein alter Schulfreund, ein alter Freund von Jimmy Page. Und es war wirklich so eine Low-Budget-Produktion, aber ist umso größer, weil man sie immer noch anhört. Gleich der Opener Good Times, Bad Times. Halt rein und dann Baby, I'm Gonna Leave You, das ist der Song von Joan Baez. Und danach, was man merkte, Blues, aber auf eine neue Art gespielt. Sehr exzessive Blues-Gesänge, oft unterbrochen mit Breaks, Tempo wechseln. Auf einmal wird er mitten im Blues wird er schneller, wird dynamischer. Also was du nur mit Musikern spielen kannst, wenn du dich wirklich gut verstehst oder wenn du einen guten Plan hast. Aber hier war das so. Und You Shook Me war dieser erste sehr intensive Blues. Und da gibt's eine kleine Seitengeschichte, weil dieser Song taucht auf dem ersten Jeff Beck Album auf, 1968.
Genau dieser Song.
You Shook Me, 1968. Und wenn du die beide vergleichst und anhörst, dann weißt du, dass Jimmy Page hier das Arrangement von Jeff Beck komplett übernommen hat.
Okay.
Und ich kann nur sagen, Jeff Beck war nicht amused. Er fand das überhaupt nicht lustig.
Das glaube ich.
Und 68 auf dem Album Truth von Jeff Beck mit dem Sänger Rod Stewart. Das war ja der Gastsänger von Jeff Beck. Und der singt auch sehr schreiisch, kreischisch. Das übertrifft Robert Plant dann noch, muss man sagen.
You know you shook me. You shook me.
Selbe Arrangement.
Okay.
Da dachte ich schon, ey, als ich das hörte, dachte ich, das ist jetzt ein bisschen komisch. Es gab gerade diese Version von Jeff Beck, die ist jetzt genauso. Warum spielen die das nochmal nach?
Aber wieso, das hatte ich vorhin schon mal im Kopf, das frage ich jetzt nochmal. Also du siehst, die Jeff Beck Group steht da auch. Wir hatten in der Tat, es gab Cream, oder die hatten sich vielleicht auch gerade zerstritten, weiß ich nicht.
Nee, die genau. Hatten gerade aufgelöst, 68.
Genau,
ja.
Und Jimi Hendrix war natürlich auch gerade auf der Bildfläche kurz vorher, ein paar Jahre vorher erschienen. Wie stand dann Led Zeppelin da? Bei den Fans, bei der Presse hast du schon gesagt.
Ja, erstmal dachte ich, ganz ehrlich, so dachte, oh ja, die wollen jetzt auf den Wagen aufspringen, so ein bisschen. Ich kannte nur den Namen Jimmy Page, dass das so ein erfolgreicher Gitarrist war in Studios und auch bei den Yardbirds. Wie gut der eigentlich ist, war mir am Anfang noch nicht klar. Als ich dann aber das erste Album hörte, dachte ich, wow, das ist nun schon wirklich großartig. Und hier kann er wirklich zeigen, glänzen, was er eigentlich kann. Lange Nummern.
Ja, so sechs Minuten habe ich hier einmal notiert oder mehr.
Alles.
Erstaunlich wirklich. Es wirkt auch wie live eingespielt. Es ist vermutlich auch live eingespielt. Ne?
Würde ich sagen. Also dramatisch klang das alles mit unglaublicher Atmosphäre. Und nun würden andere hätten gesagt, wieso so lange Nummer, kann man doch nicht machen. Aber Led Zeppelin hatten sich in ihrem ersten Vertrag bei Atlantic Freiheit, komplette Kontrolle vereinbaren lassen. Das heißt, stand im Vertrag. Das heißt, sie mussten nicht tun, was die Plattenfirma wollte. Und sie haben auch gleich gesagt, wir wollen keine Singles. Und die Amerikaner erstmal, naja, die haben dann später von Whole Lot of Love, haben sie dann doch eine Single gemacht. In den USA wurde auch ein großer Hit. Aber in England gab es nie Singles von Led Zeppelin. Die wollten nur Alben verkaufen oder im Tourneen machen, an die Leute ran und nicht sich an irgendwelche Regeln halten. Und
auch nicht im Fernsehen sind die auch nicht.
Nee, auch selten. Ja, gab es ja auch keine Hits. Fernsehen war damals Hitparaden-Fernsehen, Top of the Pops. Und da waren sie nicht drin. Also sie hatten keine Single-Hits. Aber in den Alben waren sie immer oben, ganz erfolgreich. Und sie wollten sich eben nicht an solche Regeln halten und deswegen als auch die Freiheit zu verstehen. Und dann aber auch die Vielseitigkeit. Auf dem ersten Album ist schon zu hören, auf der zweiten Seite. Wir müssen immer denken, die Alben von Led Zeppelin sind LPs gewesen. Mit erster Seite, zweiter Seite. Heutzutage kaum noch nachzuvollziehen, aber es ist so. Da gibt's zum Beispiel Black Mountain Side. Das klingt sehr folkmäßig, die oft bei Jimmy Page zu hören waren, spanische und orientalische. Dann wieder ein knackiges wie Communication Breakdown mit Staccato-Tönen, typisch für Led Zeppelin.
Genau, das, und da habe ich ja notiert, weil ich, als ich das gehört habe oder mir in Erinnerung gerufen habe, habe ich gesagt, das klingt so, wie glaube ich viele Bands, also hunderte Bands danach auch klingen wollten. Das klingt so wie, ey, wenn ihr Heavy Metal machen wollt oder Hard Rock, das muss so muss das klingen.
Genau, da sind solche Stücke wie Communication Breakdown absolutes, das ist Initialzündung. Für die ganzen Band, der von AC/DC bis weiß Gott wem, auch Guns N' Roses oder irgendwas. Das sind die Vorbilder. Aber Led Zeppelin sind nicht nur auf einen Hardrock, Heavy Metal Sound zu beschränken. Das ist eben das Geheimnis. Die sind extrem vielseitig.
Genau, das finde ich auch. Das zeigen sie hier ja auch schon. Mhm. Und sie zeigen auch, dass sie, ich finde auch diese Bluesnummern, die zum Teil ja an traditionelle Bluesnummern angelehnt sind.
Es steht auch Willie Dixon als Komponist
von Yoshoki. Aber sie machen wirklich auch was Eigenes daraus. Also sie, ich möchte mal so ein bisschen pathetisch sagen, sie erweisen sich ja dieser Tradition auch als würdig. Sie machen, sie nehmen das ja, sie heben das ja geradezu wieder.
Einen weiteren Blues gibt's da drauf auf dem ersten Album, I Can't Quit You Baby, auch von Willie Dixon. Aber auch ausgeweitet, ausgewalzt und zu neuem Drama geschaffen. Und dann eine ganz originelle Nummer ganz am Schluss. Die fand ich nimmer mit am besten, weil die hatte so einen jazzigen Groove. How many more times? Das ist richtig so psychedelisch jazzig. Dazwischen geht ein musikalisches Abenteuer ab. Das ist unfassbar. Man hört, dass Jimmy Page einen Geigenbogen über die Gitarre zieht. Das hat er dann gerne auch live gemacht. Das gibt einen ganz besonderen Sound. Das hat ihm übrigens ein klassischer Musikprofessor mal gesagt, mit dem er Kontakt hatte. Der hat gesagt, warum versuchen Sie es nicht mal mit einem Geigenbogen auf Ihrer elektrischen Gitarre? Und dann hat er das gemacht, das ist ein sensationeller Effekt, den er gerne immer wieder benutzt hat.
Das ist ein guter Show-Effekt auch immer gewesen. Und da kommen wir dann nämlich noch dazu, das finde ich auch sehr erstaunlich, also LP-Band, keine Single-Band, kein TV, nix, keine Kompromisse, möchte man sagen, aber live sind die unheimlich präsent, weil die sofort und immer wieder auf Tournee gehen. Genau. Und zwar vor allem in den USA.
Ja, das war eine Live-Band. Die waren genauso und waren gleich absolut überzeugend in ihren Live-Auftritten. Und du sagtest auch, das ging gleich nach Amerika. Gar nicht groß aufgehalten. Sie haben ein bisschen in Europa gespielt, aber dann ging es sofort nach Amerika. Kurz nach Weihnachten 68 ging es schon, kurz nach dem Vertrag mit dem fürs erste Album, ging es in die USA. Und da spielten sie mit auf einer College-Tour mit Vanilla Fudge und einer amerikanischen, kalifornischen Band Spirit. Dazu kommen wir dann später nochmal. Das mag eine Rolle für eine gewisse Entwicklung gespielt haben, aber das verraten wir dann.
Es heißt, dass Led Zeppelin schon bei dieser ersten Tour quasi während der Tour, man musste mal den Headliner sozusagen tauschen, weil Vanilla Fudge offenbar, also sie haben die weggepustet, möchte ich sagen. Ja. Also so, um es einfach auf einen Punkt zu bringen. Ja. Also jetzt mal von allem musikalischen Können, Robert Plant ist auch ein charismatische Frontfigur.
Genau.
Das ist natürlich ein Plus, ein sehr attraktiver, hübscher Mann gewesen, damals ein Sexsymbol, möchte ich sagen.
Ja, also er ist ja das Symbol als Rocksänger. Also fast noch mehr als Jagger oder so ein bisschen wie Roger Daltrey, aber noch souveräner, noch größer, noch wilder. Lange Haare, blonde Haare, dann stand er wie so der Rockgott. So stand er da. Und das mag ihm am Anfang gar nicht bewusst gewesen sein, da war er nun gerade 20. Ich meine, verdammt jung und hat schon mit so einer mächtigen Stimme gesungen. Und sein Aussehen, ja, irgendwann wird es einem dann auch bewusst. Dann gab es eine Abstimmung im amerikanischen Rock Magazine, ein paar Jahre später. Und die Abstimmung hieß Chestorama. Wer hat die beste Brust im Rockbusiness? Und natürlich klar, wer die Wahl gewann. Robert Plant trat immer mit offener Brust vorne auf,
ja, genau,
und langen Haaren drum. Er gewann eindeutig.
Sehr wichtiger Preis. Ja. Sehr wichtige Aussagen. Nein, aber ich finde, es ist ja so, wenn man sich dann heute Live-Auftritte anguckt, die gibt es ja dann zum Teil dokumentiert, ist es so, dass die vier schon alle sehr sichtbar sind und auch hörbar natürlich, aber es sind dann schon auch da wieder, also nicht, dass man John Bonham kann man nicht übersehen und John Paul Jones auch nicht, aber es ist das, was Jimmy Page mit der Gitarre macht, nachher auch diese Doppelhalsgitarre und dieser Geigenbogen und diese ganze Show und dieses, er lebt ja die Songs auch aus und ist dabei wirklich virtuos und toll, technisch toll, aber Robert Plant füllt diese Bühne.
Unfassbar, die beiden zusammen sind einfach eine grandiose Kombination und die sich auch immer ergänzen, da spielen also Plant ein Solo, der ja wirklich extrem virtuos ist, mein Gott, was hat er da für Läufe gespielt manchmal, aber dann auch lange Töne, er weiß auch dramatisch zu spielen. Es gibt ja Gitarristen, die können nur technisch sein, virtuos, die werden dann ein bisschen düdelig. So Elvin Lee von 10 Years After ist so ein Fall.
Allerdings sehr schnell.
Sehr schnell. Aber Page, der hat auch immer Schwerpunkte. Dann weiß ich, jetzt setze ich mal einen Break, Kontrapunkt, Pause, neues Drama. Und da kommt dann Robert Plant rein mit seinen Verbalattacken, muss man beinahe sagen. Das sind ja extreme Exzesse manchmal an der Stimme und elektronisch auch auf den Plattenaufnahmen und auch dann live durch viel Hall verschönt. Aber die beiden waren wunderbar gemeinsam auf der Bühne zu hören und wie gesagt durch die Vielseitigkeit von Page, der Folk interessiert war, Blues interessiert, orientalisch interessiert in den Skalen und Klängen. Der spielt ja manchmal auch Skalen, die gar nicht der europäischen Skalenliste entsprangen, sondern eher der, sagen wir mal, der indischen, orientalischen oder nordafrikanischen. Und dann diese Stimme von Plant, extrem emotional, von leise bis laut, tief bis hoch.
You need give you my love. Oh, wanna hold on.
Ich finde, man merkt, und das merkt man dann auch schon beim zweiten Album, das nehmen die nämlich sogar noch, ich glaube sogar während der Tournee irgendwie.
Ja, genau.
Die wissen sehr gut, was sie machen da.
Ja, das, und ich selbst konnte mich davon überzeugen, denn im Oktober 69, also nach der Amerika-Tournee, kamen sie wieder und spielten im Lyceum in London. Das ist ein Tanzsaal, wo sonst also die Ehepaare und die Paare auch tanzen, aber wurde für Rockkonzerte auch benutzt. Und da sah ich Led Zeppelin und das war schon überwältigend, auch durch diesen Sound von diesem Fels John Bonham hinten am Schlagzeug und dann die beiden da vorne. Also es war sensationell.
Ja, ich habe übrigens auch gelesen, das wollte ich noch erzählen, dass John Bonham, es wird erzählt, dass er offenbar aus mehreren Bands rausgeflogen ist, weil er zu laut gespielt hat.
Auch eine also gute vorher, Variante. Ja,
aber ja. Sie nehmen offenbar während dieser Tourneen schon die nächsten Songs auf und auch in ganz verschiedenen Studios offenbar, um sozusagen irgendwie was einzusammeln. Das wollten die so oder hat Peter Grant sie dazu gebracht?
Ja, also ich weiß nicht, warum die es so schnell gemacht haben, aber damals war das Timing sowieso schneller als heutzutage. Und sie wollten es auch fertigstellen, waren aber ständig auf Tournee. Deswegen sind sie in unterschiedliche Studios, glaube ich in 8 oder 10 Studios, von London bis Kalifornien, New York, auch Memphis, Nashville und so weiter. Ganz viele Studios. Und da haben sie eben diese neuen Songs aufgenommen. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass Page eben die Musik geschrieben hat und dann Plant immer mehr für die Texte auch zuständig war. Denn Jimmy Page war kein guter Texter, sagte er selbst. Und dann sagte Plant, lass mich doch mal. Der auch nicht viele Texte geschrieben hatte. Aber jetzt einfach anfangen, das zu tun, inspiriert von vielen mystischen Geschichten. Man weiß nie genau, worum es eigentlich geht. Dann natürlich J.R.R. Tolkien, die Lord of the Rings, spielte eine große Rolle. Und er interessierte sich sehr für Geschichte, besonders keltische Geschichte. Und das wird dann gleich immer wieder deutlich an seinen Texten. Aber das zweite Album, das haut gleich unglaublich.
Und das heißt, das hieß wirklich Led Zeppelin 2.
Dann, genau, ne? Das ist Led Zeppelin 2. Und ich meine, da kommt gleich Whole Lotta Love. Da fängt das an, da denkt man, mein Gott, besseres Riff gibt's gar nicht. Ne? Ich meine, 5 Töne, die einfach wirklich die Rockwelt verändert haben. Und das war natürlich ein bombastisches Ding. Textlich war es von Willie Dixon ein bisschen geklaut, vom Bluesänger. Das ist aber, steht ja sogar als Komponist dabei. Das haben sie wenigstens gemacht. Ja, und andere grandiose Songs hier. Also, das muss man schon sagen. Das ist ein Klassiker. Ne? Also, zum Beispiel auch The Lemon Song ist auch so eine Art Blues. Ich würde gerne noch auf einen anderen Song hinweisen, Thank You. Das ist ein ganz sanfter Song. Da singt Plant so ein bisschen wie Rod Stewart auf seinen Soloalben. Also der singt ja oft über Folkmelodien und der Song klingt mir vom Refrain her ein bisschen wie If I Were a Carpenter von Tim Hardy. Kind of woman, I give you my of rain, whisper of the pain, tears of love lost in the days gone by. My love is strong, here there is no wrong, together we shall go until we die. By my mind, inspiration's what you oder Ramble On, das ist ein Song, der inhaltlich sehr auf Lord of the Rings abfährt. Sehr dynamisch, sehr folk am Anfang, dann aber kriegt das, das ist ja das Tolle. Das bleibt ja nicht so. Du musst, das ist das Problem hier bei kurzen Ausschnitten von Musik. Bei Led Zeppelin musst du das ganze Stück hören. I was on my way. Thanks to you, I'm
much obliged. It's such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. But now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way. Ah, sometimes I grow so tired.
Also ich appelliere daran, hört euch die Nummern ganz an. Die sind 6 Minuten lang oder 4,5. Da nützen 30 Sekunden nichts. Ihr müsst hören, wie auf einmal es breakt, Pause, dann geht's ganz schnell weiter, dann geht's wieder, wird's wieder ruhig. Also all dieses dynamische Auf und Ab, dafür ist Led Zeppelin mustergültig.
Ja, und das zeigt eben auch ihre wirkliche Qualität, die ihr eben weit darüber hinausgeht, sagen wir mal, energiegeladenen harten Rock zu machen, das können sie natürlich auch. Und das ist ja dann auch wieder, also man hat das Gefühl, hier geht, also gerade bei Led Zeppelin 2, finde ich, geht eine unglaubliche Energie von dem Ding aus. Das
extrem.
Ist schon echt, wirklich ganz stark und hat auch nicht, ich finde es auch nicht total gealtert. Wenn man denkt, naja, so hat man das damals aufgenommen, sondern es wirkt unglaublich stark immer noch. Es ist so ganz, ganz eindrucksvoll. Und ich finde auch interessant, ich habe natürlich auch geguckt, wer hat die Lieder geschrieben, dass in der Tat auch Bonham und Jones mit verzeichnet sind. Also die müssen es wirklich erarbeitet haben.
Ja, viele Songs sind als Quartett erarbeitet. Andere sind nun zusammengeschrieben. Und da kommen wir zum dritten Album. Das ist dann Led Zeppelin 3.
Ja, erstaunlich.
Ja, gut. Und da zogen sich dafür Page und Plant nach Wales zurück in ein Landhaus ohne Strom und ohne Wasser. Und das ist ein Ort, der heißt Bron-Ur-Or. Wenn ich Walisisch aussprechen könnte, wäre es richtig.
Das hört sich ganz gut an.
Ich weiß nicht genau, ob es richtig ist. Jedenfalls, da haben sie ruhige Songs geschrieben, akustische Songs und ein bisschen mal getrennt von den anderen gearbeitet. Auf dem dritten Album sind auch mehr Songs nur von Page und Plant, aber dann andere auch wieder mit Jones und mit Bonham zusammen. Und das geht gleich am Anfang los mit einem Song über die Invasion der Wikinger nach England. Das hat nun Robert Plant sehr interessiert.
Das ist der Immigrant Song.
Der Immigrant Song. Das geht da um den Überfall der Wikinger. Und das hat ihn, darüber hat er den Song geschrieben. Und musikalisch knattert das gleich los. Unfassbar. Oh, oh, oh.
Thematik finde ich auch gerade diese, also sowohl diese Art von, also keltische Geschichten, sagen wir mal, aber auch diese, was wir sagten, aus Tolkiens Wunderwerk und Wunderreich. Auch da kannst du sagen, da werden auch Spuren gelegt, die ja auch jeweils eine eigene Spielart im Heavy Metal, Hard Rock gefunden haben. Da gibt es ja diverse, die auch diese Art von, naja, fast Spiritualität oder dieses Themengebiet, dieses Mystische da verkörpern oder immer wieder textlich bedienen. Hier ist das Original, kann man sagen, oder?
Ja, und dann später wurde auch nochmal ein Song geschrieben, ein traditioneller Folksong, Gallows Pole. Da handelt es sich um eine Jungfrau, die dann zum Tode verurteilt ist und die am Galgen steht.
See my friends coming, riding many a mile. Friends, you get some silver, you get a little gold. What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows pole.
Das haben sie arrangiert, das Stück, aber auch in ihrer Led Zeppelin-Art. Dann ein Song Tangerine, ein hübscher, ganz, ganz hübscher Song, eher wie Country Folk. Ja, Ja, es gab auf diesem Album, deswegen wurde es auch sehr kritisiert und als ein bisschen zu ruhig kritisiert, auch von etlichen Fans. Auf der zweiten Seite gibt es 4 akustische Songs hintereinander. Mhm. Da hat man sich schon gefragt, bei dieser elektrischen, musterelektrischen Band, ist das jetzt klug gewesen? Und ich weiß nicht, also jedenfalls ist da ein Song zum Beispiel drauf, ein Country Blues akustisch, der heißt Hats Off to Roy Harper. Roy Harper war ein britischer Folksänger, Singer-Songwriter, einer der einflussreichsten, wichtigsten Sänger, der nie diesen riesigen Solo-Erfolg hatte. Aber Led Zeppelin haben ihn bewundert, besonders Jimmy Page. Und er hat auch auf vielen Stücken, mehreren Alben von Roy Harper Gitarre gespielt. Und ich selbst durfte mal in den Abbey Road Studios 1972 im Studio sitzen, im Regieraum mit Roy Harper. Der Manager hat mich mit reingenommen und ich saß da 2 Tage lang und habe zugehört, wie sie das Album produziert haben. Und da bearbeiteten sie gerade immer den Song, den Jimmy Page aufgenommen hatte. Und ich hörte dann also Jimmy Page Gitarre im Beatles-Studio, wo die Beatles aufgenommen
haben. Peter, echt, das
also
ist unglaublich.
Einer meiner größten Erlebnisse war das wirklich, dass ich weiß gar nicht, ob ich das in meinem Buch beschrieben habe. Bin ich gar nicht sicher, aber
ja, jedenfalls das
ist mir hier wirklich eingefallen wieder. Das war fantastisch und ja, da war, ich wusste von dieser Verbindung Page Harper, aber es kam nicht so toll an das Album, verkaufte auch nicht so wie die anderen, die ersten beiden.
Genau, also das, bevor wir das auf dieses Album, was die Verkaufszahlen angeht, müssen wir sagen, die ersten beiden haben sich ja wie Teufel verkauft.
Unglaublich.
Also unglaublich erfolgreiche Alben. Das Konzept ist offenbar aufgegangen, dieser Masterplan, wenn Peter Grant ihn überhaupt einen richtig hatte. Hat das ja offenbar immer vermittelt, aber ob ihn wirklich hatte, weiß ich nicht. Aber ich wollte sagen, es war natürlich auch mit Mandolinen, wir hatten hier Pedalsteel, ja. Wir haben hier, ich glaube sogar Banjos.
Extrem, ja, viel, also vielseitiger. Also insofern war es wunderschön eigentlich. Und man muss auch bedenken, sie waren dennoch immer noch auf Tournee, ständig auf Tournee und vor allen Dingen auch in den USA hauptsächlich, sodass viele Leute in England dachten, Led Zeppelin wäre eine amerikanische Band. Das ist ihnen häufiger mal passiert, weil sie nun hauptsächlich in den USA spielten, aber auch in Europa. Ich habe mal nachgeschaut, also in Deutschland haben sie 1970 das erste Mal gespielt, im Frühjahr, im März in Hamburg in der Musikhalle, in der sie 3-mal auch gespielt haben. Und dann kamen sie zurück nach England und waren dann auf einmal als Headliner des größten Pop-Festivals angekündigt. Und das war das Festival, Bath Music Festival in Shepton Mallet. Das war im Juni, Ende Juni 1970. Da waren amerikanische Bands, Jefferson Airplane, Mothers of Invention, Pink Floyd. Aber Headliner war Led Zeppelin. Und ich habe mich damals, ich lebte damals in England, aufgemacht. Allein die Fahrt dahin, in dieses Tal in Somerset, da waren 200.000 Menschen in einem Tal. Man konnte die Bühne da hinten irgendwo sehen, aber nur Menschen. Der Zeitplan geriet völlig auseinander. Die Mothers of Invention spielten um 4 Uhr nachts, Pink Floyd um 2. Aber Led Zeppelin, die kamen zu einer ganz guten Zeit, ich glaube so um 11, auf die Bühne und der erste Song war Immigrant Song. Das knatterte gleich. Das war gerade kurz bevor dieses dritte Album erschienen war. Das war beim diesem Festival und in Shepton Mallet. Ja, das war.
Ja, es zeigt aber den Stellenwert auch in dieser Zeit. Also sie haben nicht nur gut verkauft und viele Fans gehabt, sie haben auch dann einen Stellenwert einfach gehabt, muss man sagen. Also sie haben einen Rang eingenommen, möchte ich sagen, oder?
Für die Vielseitigkeit, die sie natürlich live nicht so aufführen konnten. Sie spielten auch akustische Nummern, wo übrigens der Jimmy Page immer beeinflusst war von Bird. Jansch sagen, Bert Jansch selbst, oder er sagt selbst Jansch, das ist ein schottischer Gitarrist.
Walk quietly right by, he won't bother you. He's a busy man, he's got things to do.
Da setzte Jimmy Page die Tradition fort und das machte er dann immer wieder in seiner Arbeit und auch im nächsten Album, das nun wirklich ein legendäres Album geworden ist.
Genau, das ist das Album, das, glaube ich, für viele auch das Led Zeppelin Album ist und das hat überhaupt keinen Titel, eigentlich. Und er hat es gleich dadurch, weil es keinen Titel hat, gleich mehrere bekommen.
Nee, es steht ja nicht mal drauf.
Genau.
Kein Name drauf. man weiß nicht, was ist das für ein Album? Es ist ein Mann zu sehen, ein altes Foto aus den 20er Jahren. Ein Mann trägt einen Sack voller Stöcke. Man weiß nicht genau, ein Landwirtschaftsbild.
Ja, das ist so ein Reisigsammler oder
genau,
sowas.
Genau,
sehr gut. Also, ja, ich habe diesen Begriff lange gesucht.
Ja.
Das ist, und der ist da drauf abgebildet. Also ein altes Foto. Und man denkt, okay, was ist das?
Und dann,
kannst du dich erinnern, als du das gesehen hast?
Ja. Aber ich wusste natürlich, dass das veröffentlicht wurde. Ich las ja die Presse. Und da stand auch schon drauf, ja, es trägt keinen Namen. Man weiß nicht, wie es heißt, das Album. Es sind nur 4 Symbole zu sehen. So eine Art Runensymbole. Jeder durfte sich ein Symbol aussuchen.
Hey, hey, Mama said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove.
Und das haben sie getan und die sind da drinnen abgedruckt.
Und zwar aus verschiedenen Mythologien, ja, also nicht alle aus einer.
Genau.
Das und deswegen hat das Symbol, wenn ich das richtig sehe, aber korrigiere mich da gerne, das Symbol von Jimmy Page, das hat also geschwungene Zeichen und da haben einige daraus gelesen, dass es Zozo hieße.
Ja,
oder so. Und deswegen haben einige das Album Zozo genannt.
Genau,
oder
so. Zozo, ja, ja, seltsam.
Merkwürdig. Aber er hat offenbar, ich habe gelesen, er hat nie verraten, was es eigentlich für ein Symbol ist. Mhm. Nur er hat es einmal Robert Plant erzählt, aber der hat es vergessen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das finde ich sehr lustig. Ja. Das Symbol von John Bonham sind so 3 ineinander geschlungene Kreise, wie so eine Schnittmenge aus 3 Kreisen.
Ja.
Das hat nachher auf der Bassdrum auch, war das auch aufgemalt. Aber gut.
Ja, aber jedenfalls, dieses Album erschien 1971. Mein Gott, das ist schon so früh. Ich meine, innerhalb von, die hatten 4 grandiose Alben gemacht, innerhalb von, ja, 2 Jahren. Und die Reaktion von Ahmet Ertegun, der Chef von Atlantic Records, sagte: ohne Nummer, ohne Titel, ohne Album, ohne Bandnamen, das kann man doch nicht machen. Der war natürlich sauer, aber die Band hatte künstlerische Kontrolle. Sie machte es ebenso. Und der Grund, hat Peter Grant mal erzählt, ist dafür, dass man der britischen Presse mal einen auswischen wollte. Wir machen jetzt unser Album, da steht überhaupt nicht drauf, wer da drin ist und wer das macht und so. Da könnt ihr mal suchen und könnt ihr mal euch ein bisschen anstrengen. Also und ihr könnt dann nicht vorher rummeckern, weil ihr schon seht, ach, es ist Led Zeppelin, da schreiben wir eine schlechte Kritik.
Okay, und das hat ja eine Funktion. Ich wollte zu Peter Grant sagen, der gilt ja nicht nur als irgendwie cleverer Geschäftsmann, sondern es muss ein sehr eindrucksvoller, durchsetzungsstarker Mann gewesen sein.
Oh ja.
Es gibt ja auch Aufnahmen davon, wie er mit, weiß ich nicht, Roadmanagern oder so streitet und also möchte sagen, er putzt sie runter. Er ist ein sehr mächtiger Mann, er war sehr kräftig, sagen wir mal vorsichtig. Er hatte einen Bart, er war sehr körperlich sehr, ich weiß nicht, ob der so groß war, auf jeden Fall war der sehr eindrucksvoll.
Mächtig, offenbar. Türsteher.
Ja, also so, er hatte auf jeden Fall, man diskutierte nicht lange mit dem vermutlich.
Nee.
Er war, ja, schlug auch bei den Tourneen, deswegen waren die wahrscheinlich auch so beliebt bei denen, schlug er gute Deals raus. Also nicht nur bei Atlantic, sondern auch bei den Tourneen. Die haben extrem viel Geld verdient.
Ja. Extrem. Und sie haben auch schnell Schritte vollzogen. Sie sind als erste Band auch in Stadien gegangen. Sie haben dann irgendwo in einem Stadion in Florida gespielt vor 60.000, 70.000 Menschen, haben ein Guinness-Buch der Rekorde, haben alle Rekorde gebrochen für die meisten Zuschauer, haben da alles Mögliche geschlagen. Also waren dann mit den Stones zusammen eigentlich erfolgreicher als die Stones live in den 70er Jahren auf der Bühne in Amerika. Aber wir müssen natürlich musikalisch über dieses grandiose Album sprechen.
Genau. Wie ist es entstanden? Die haben sich wieder an einen Ort begeben. Das ist ja wie so ein, wo man denkt, ja klar, eine Band, haben wir auch schon bei Depeche Mode und bei anderen Bands gesagt, die haben sich in ein Landhaus irgendwohin zurückgezogen und dann haben sie das so geschrieben. Nicht nach Wales, sie haben dieses Album in einem ist es in einem Herrenhaus gewesen, ja. Da ist es aber aufgenommen worden.
Hadley Grange, ja. in Hampshire, das gehörte einer adeligen Familie, die das vermietete auch an Bands zur Aufnahme von Sessions. Man mietete dann das Rolling Stone Mobile Studio, das also in einem Lastwagen war, das fuhr dann dahin und deswegen hatte auch Ian Stewart da was zu tun, der Roadmanager der Stones und der auch ein bisschen Piano hier mitspielt und dann nahm man im Haus auf, im Wohnzimmer vor dem Kamin oder wie wir hören werden, später auch im Treppenhaus. Da wurde das Schlagzeug ins Treppenhaus gestellt, Mikrofone in den zweiten Stock gehängt und deswegen hast du einen Naturhall und einen bombastischen Schlagzeugsound, der dann beim Stück When the Levee Breaks legendär geworden ist. Dass dieses Intro von John Bonham am Schlagzeug ungefähr 300 Mal gesampelt worden ist. Für alle Hip-Hop-Nummern oder Soul-Nummern oder irgendwas, Rock-Nummern. Das ist eines der meist genutzten Samples überhaupt. Und wie gesagt, einen tollen Sound konnte man dadurch machen. Den Sound, den betreute schon immer Jimmy Page, der auch als Produzent auftrat. Er hatte immer einen Toning, aber er wusste schon genau, durch seine Erfahrung, durch die Studioerfahrung, die er hatte, wie man was machen musste, mit welchen Effekten. Er nutzte auf rückwärts laufende Spuren. Gitarreneffekte wurden manchmal kreiert. Und da früher gab es noch keine Geräte, wo man einfach nur drauf drückt und dann hast du den Effekt, da musstest du schon was tun. Musst du das Band rückwärts laufen lassen und da einen Hall vorher aufnehmen und nachher aufnehmen, also verschiedene Zeitverzögerungen kreieren, dadurch die Effekte. Also es war ein Fummler, gut so.
Also das Album ist natürlich unglaublich stark, weil da auch diese ganzen Stärken von Led Zeppelin zusammenkommen. Also sie ist unheimlich kraftvoll wieder. Wir haben trotzdem auch Songs, wo dieser Fantasy-Einfluss quasi, also oder sagen wir diese Tolkien-Geschichten wieder weiter ausgespielt werden. Also es verstärkt eigentlich alles, was sie vorher schon hatten, ist nur konzentrierter wahrscheinlich als auf dem dritten Album.
Irgendwie. Genau, also herausragend ist da auch der Song The Battle of Evermore. Queen of Light took her bow and then she turned to go. Prince of Peace embraced the gloom. I walk the night. Das einzige Duett, das Led Zeppelin aufgenommen haben, mit der großartigen Sängerin von Fairport Convention, Sandy Denny, die eine der schönsten Stimmen hat, die man überhaupt jemals gehört hat, die aber leider, während sie ihre Solo-Karriere startet, dann später gestorben ist durch einen Sturz von der Treppe, ganz tragisch. Oder dann ein Tribut an Joni Mitchell, Going to California, auch mit der offenen Tuning, mit dem Gitarrentuning von Mitchell. Es war auch ein Idol für sie, für Jimmy Page und auch für Plant. Spend my days with a woman and kind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair.
Also ich will einmal einhaken bei Going to California. Ich habe nämlich wirklich auch nochmal nachgelesen, dass die alle vier Joni Mitchell sehr verehrt oder sehr bewundert haben für ihre Fähigkeiten. Was ja mir erst erst scheint ihm das widersprüchlich zu sein, aber da sieht man natürlich, was für eine musikalische Tiefe bei Led Zeppelin vorhanden ist.
Genau.
Das ist schon echt erstaunlich. Und dann kann man natürlich, man kann gar nicht dran vorbeigehen an zu Stairway to Heaven, das ist da auch drauf.
Das ist natürlich drauf. Das ist das letzte Stück auf Seite 1. Das spielte früher eine wichtige Rolle. Welches ist das letzte Stück auf der Seite? Und das ist natürlich deine epische Ballade. Es fängt langsam an und dann steigert es sich zu einer unfassbaren Dynamik und einer Atmosphäre. Es ist wirklich ein Meisterstück, unfassbar.
There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway.
Und einer der größten Songs und einer der meistgespieltesten Songs von Led Zeppelin und überhaupt in der amerikanischen Rockgeschichte.
Genau, also man kann sicher sagen, also ich glaube, es gibt so vielleicht 2 oder 3 Songs, wo man sagen würde, ja, das ist Led Zeppelin, das ist sicher Stairway to Heaven und dann nachher Kashmir oder Whole Lotta Love. Das sind so Sachen, die einem schnell einfallen, wenn man den Namen Led Zeppelin hört.
Das Einzige ist der Text. Der Robert Plant hat ihn einfach ziemlich schnell geschrieben in 10 Minuten und sagt nachher, mein Gott, ist der schwülstig und pompös. Es handelt angeblich von einer Frau, die immer zu viel will und zu wenig gibt und dann irgendwie die Stairway zum Himmel hochgehen will. Und er sagt selbst, ich mag ihn kaum noch singen, den Text. Er hat wirklich Bauchschmerzen gehabt.
Ich glaube, es wurde aber auch interpretiert, also weil es ihm dann vielleicht auch nicht ganz klar ist, dass es auch mal irgendeine Art von Drogenfantasie, Erlösungsfantasie,
Das kann man weit interpretieren. Ich glaube, es war das nicht.
Da ist alles nicht so viel drin. Nee. Aber wir haben eine andere Geschichte, du hattest das vorhin schon angespielt, die Stairway to Heaven anhaftet und die nicht ganz weggeht und auch nicht ganz zu leugnen ist. Nämlich eine Verwandtschaft, sagen wir mal, zu einem anderen Song.
Also es gab einen Song Taurus von der Gruppe Spirit auf ihrem ersten Album 1968, komponiert von Randy California, der Gitarrist von Spirit. Und seltsamerweise spielten Spirit und Led Zeppelin zusammen Ende 68 und Anfang 69 auf einer amerikanischen Tournee. Also man kannte sich und ich bin sicher, dass Jimmy Page und Led Zeppelin auch diesen Song Taurus kannten. Und wenn man die beiden Intros, geht nur um das Intro, wenn man die beiden hintereinander hört, dann weiß man, das ist genau identisch. Hinterlässt es natürlich einen komischen Geschmack. Es gab dann auch einen Prozess im Jahr 2016, der bis zum Jahr 2020, glaube ich, mit Revisionen fortlief, aber mit der endgültigen Entscheidung, dass es keine Kopie ist, kein Diebstahl ist, weil begründet wurde, und das ist auch korrekt, diese Gitarrentöne, diese Folgen, diese runterlaufenden...
Genau, diese Phrase, die sich weiter untergeht.
Ja. Immer rauf und runter geht... Macht jeder Gitarrist. Das ist in der Gitarrengeschichte absolut normal und Standard. In der klassischen Musik ebenfalls und besonders in der klassischen Gitarrenmusik. Insofern hat Jimmy Page gesagt, Entschuldigung, das hat keiner erfunden. Das ist nicht gestohlen. Das hat auch der Gitarrist von Spirit damals übernommen von irgendwelchen anderen Leuten. So war die Begründung. Aber trotzdem ist es ein bisschen verwirrend, wenn man das hört. Vor allen Dingen, weil man die persönliche Verbindung dieser beiden Bands kennt.
Also das ist das legendäre Album, das wird dann, verschiedene Namen, Led Zeppelin 4 oft auch genannt.
Ja, wird es genannt.
Und das war ein Übererfolg,
möchte ich sagen. Ein Monstererfolg, der größte. Ich glaube, die Platte, die am meisten verkauft worden ist, 37 Millionen Exemplare. Allein das. Ich meine, manche Bands kommen, auch berühmte Bands kommen nicht auf so viele. Aber das von einem Album war schon sensationell.
Also man kann sagen, um diese Zeit, wir haben dann das Jahr 1971, 1972, da ist Led Zeppelin die maßgebliche Rockband, ja. Kann man das so sagen?
Ja, eindeutig. Also 71, ja, immer die größte, erfolgreichste Bands in allen Polls, obwohl die Presse immer noch unfreundlich war. Erst bei 4, bei diesem Album, wurden sie ein bisschen, das ist ja doch interessant. Aber in allen Abstimmungen, Polls, Wahlen, auch kommerziell die erfolgreichste Band.
Genau, das habe ich nämlich auch noch gelesen in Musikzeitschrift, dass man sagte, man, selbst wenn man die nicht wohlgesonnen war und dieses Image blöd fand und dieses Sex, Drugs und Rock'n'Roll, was sie auch weitlich auf Tourneen ausgelebt haben, offenbar auch doof fand oder keine Ahnung was. Man konnte nicht leugnen, wie gut die Musik war, wie die Qualität.
Ja, die Qualität war immens.
Und damit kommen wir, glaube ich, wir sollten an dieser Stelle einen Break machen. Nach diesen 4 großen Alben oder 4 starken Alben dieser Bandgeschichte bisher, Led Zeppelin, der erste Teil. Ein zweiter Teil kommt natürlich noch, weil wir noch so viel zu erzählen haben und auch weil Led Zeppelin sich weiterentwickelt und auch viele Dinge weitererlebt, Höhen oder aber auch Rückschläge. Dazu dann in einem zweiten Teil.
Genau, dann in 2 Wochen Led Zeppelin 2.
Ich bin Oke Van Dixen und die Beatles sind mein Lebensthema. Die Musik kennt jeder. Beatlemania, kreischende Fans, Nummer 1 Hits ohne Ende.
The Beatles, bring them on.
Aber wie sind die Beatles die Beatles geworden? Darum geht es im Podcast Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre.
Rundstück warm und ein Tasse Tee, bitte. Come on, come on.
Die Geschichte der Beatles beginnt eigentlich in Hamburg. Die ersten Auftritte in einem Stripclub laufen schlecht. Aber die Jungs aus Liverpool, die wollen es und schaffen es. We grew up in Hamburg, hat John Lennon gesagt. Was das bedeutet, davon erzählt unser Podcast. Alle Folgen von Becoming the Beatles gibt es in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr nichts.